Wir sprechen jetzt darüber mit Dennis Tull von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Tull.
Guten Tag.
Herr Tull, man kann ja nicht über den Kongo reden, ohne über Belgien auch zu sprechen. In Belgien wird nicht wirklich gefeiert. Da gibt es ein paar Ausstellungen und eher an diesen Tag gedacht. Muss sich Belgien für den Fall Kongo schuldig fühlen?
Sicherlich trägt Belgien eine gewisse Mitverantwortung für die negativen Entwicklungen im Kongo. Seit der Unabhängigkeit 1960, das begann schon mit der Art von Übergabe der Unabhängigkeit sozusagen, die sehr, sehr abrupt war, auf die das Land kaum vorbereitet war. Natürlich hat Belgien dann auch weiterhin eine politische Rolle gespielt, sich eingemischt in die inneren Angelegenheiten. Zu erinnern ist etwa an die Ermordung des ersten Premierministers Patrice Lumumba. Das alles ist nach wie vor noch nicht definitiv geklärt, aber es ist sehr wohl, denke ich, heute klar, dass der belgische Staat dabei eine Rolle gespielt hat.
Wenn man sich das mal anschaut, die Belgier hatten ja sich das relativ einfach wohl vorgestellt mit der Unabhängigkeit. Als die Belgier abzogen, gab es im ganzen Kongo 30 Gymnasiallehrer, kein Arzt, kein Offizier. Dabei ist das Land, ich habe schon gesagt, so groß wie Westeuropa. Warum hat Belgien das so gemacht oder sind damals einfach alle so überstürzt aus den Ländern abgehauen?
Nun, die überstürzte Unabhängigkeit oder der überstürzte Abzug hatte natürlich auch mit dem Momentum zu tun, das in Afrika damals herrschte. Die Kongolesen haben sehr, sehr stark gedrängt auf eine möglichst rasche Unabhängigkeit und auch dabei die Belgier in gewisser Weise auf dem falschen Fuß erwischt. Man muss natürlich sagen, dass dann auch die kongolesische Seite damals vielleicht etwas zu optimistisch war, was die politische Zukunft des Landes nun bringen sollte, die von heute auf morgen eben politisch unabhängig war. Dass man die Kolonialherrschaft abgestreift hat, war natürlich ein großes Ereignis und ein riesiger Fortschritt, aber wie gesagt, die kongolesische Seite hat sich dabei offensichtlich auch nicht so viele Gedanken gemacht, was das nun in der Praxis für Verantwortlichkeiten mit sich bringen würde.
Wenn man sich so die Bilder anschaut von vor 50 Jahren, die Unabhängigkeitsfeiern, da fahren auf den Paraden zum Beispiel große Laster mit Pappmodellen von Raketen. Man dachte damals noch an ein eigenes Weltraumprogramm des Kongo. Was wurde denn aus der Euphorie und den Träumen dieser frühen Jahre?
Die Euphorie der frühen Jahre nach der Unabhängigkeit ist wahnsinnig schnell zusammengebrochen. Das Land hat ja schon wenige Wochen nach der Unabhängigkeit einen Aufstand des Militärs erlebt, stürzte in den Bürgerkrieg mit den Unabhängigkeitsbestrebungen in der Provinz, rohstoffreichen Provinz Katanga. Dann kam es schon zur Ermordung von Premierminister Lumumba, dem Bürgerkrieg und schließlich der ersten Intervention der Vereinten Nationen mit Blauhelmen. Und insofern war also von Beginn an, von 1960 bis 1965, das Land sofort, wenn man so will, ins Chaos gestürzt. Und danach kamen dann 65 bis 1997 viele Jahrzehnte der Militärdiktatur Mobutus und anschließend gefolgt von Kriegen seit 1996, 1997. Insofern ist tatsächlich von der Euphorie nichts übrig geblieben. Das Land hat im Grunde genommen von der ersten Stunde an eine Talfahrt durchlaufen.
Jetzt sagen heute viele Beobachter, es gibt ein Land mit dem Namen Kongo, aber einen Staat, den gibt es nicht. Sehen Sie das auch so?
Nun, man kann es so sehen. Der Staat ist sicherlich sehr, sehr schwach in seiner institutionellen Verfassung. Dennoch ist er fast überall in irgendeiner Form präsent. Aber der Staat erfüllt nicht die Funktion, die wir etwa hier in Westeuropa mit dem Staat verbinden. Der Staat erbringt im Kongo so gut wie keine öffentlichen Dienstleistungen, kein Schulwesen, kein Gesundheitswesen, nicht einmal Sicherheit. Im Gegenteil muss man sagen, dass die staatlichen Organe im Kongo die primäre Gefahrenquelle für die eigene Bevölkerung sind. Und wenn man sich das ansieht, dann kann man schon verstehen, warum manche Leute sagen, es existiere im Kongo kein Staat.
Wenn man sich jetzt heute den Kongo anschaut, 50 Jahre nach der Unabhängigkeit, was sind denn so die drängendsten Probleme des Landes?
Die drängendsten Probleme des Landes hängen zunächst damit zusammen, dass eben seit 1996 im Grunde im Kongo Krieg geherrscht hat. Heute ist es so, dass 90% des Landes so in etwa als befriedet gelten können, aber im Osten des Kongo herrscht nach wie vor noch große Unsicherheit. Und dieses Erbe des Konflikts, das muss bearbeitet werden. Und hier ist an erster Stelle, steht mit Sicherheit die Frage der Sicherheit. Denn wie gesagt, Kongo verfügt im Grunde genommen nicht über funktionsfähige Polizei- und Armeeeinheiten. die sich Soldaten oder Polizisten nennen, begehen schwere Menschenrechtsverletzungen. Und das ist sicherlich die höchste Priorität, die man derzeit haben sollte. Allerdings ist das auch relativ bekannt von Geberseite aus, aber es passiert relativ wenig oder was passiert, ist nicht sehr erfolgreich. Da ist das Problem darin zu sehen, dass die kongolesischen Behörden und die Regierung auch nur sehr bedingt an Reformen interessiert sind oder handlungsfähig sind, um nun mit jenen, die von außen solche Reformen unterstützen wollen, zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben wir sehr, sehr viele, ich sag mal, negative Aspekte auch angesprochen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Kongo. Hat man denn da noch Hoffnung? Ist man da noch irgendwie positiv?
Ich bin schon recht positiv, nicht jetzt was den Staat Kongo betrifft, aber sicherlich was dort die Zukunft betrifft und was die Menschen betrifft. Im Kongo trifft man wahnsinnig viele engagierte, mutige und kreative Menschen, die unter Lebensumständen, die wir uns hier in der Regel nicht vorstellen können, ihr Leben organisieren, die sich auch kollektiv organisieren, die dafür sorgen, dass Kinder zu Schulen gehen können, dass es Gesundheitszentren gibt. Also es gibt sozusagen gesellschaftliche Kräfte, die ein gewisses Maß an Selbstorganisation hier entfalten. Und das unter sehr widrigen Bedingungen und mit sehr wenigen Mitteln und Ressourcen. Und insofern ist das schon etwas, was einen sehr beeindruckt.
Sagt Dennis Tull von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm haben wir über den Kongo gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.